Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert, willkommen. Projektionen auf den Osten heißt ein derzeit laufendes Rechercheprojekt, finanziert von der Bundeskulturstiftung. Was der Osten nicht unbedingt geografisch verstanden, sondern als Idee alles sein kann, das beschäftigt den Künstler Leon Kahane und uns in der Gesprächsreihe Kultur- und Demokratiearbeit im Verlauf dieser Sendung. Außerdem sind wir gleich mit anderen Augen im Franz-Marc-Museum in Kochel am See. Es geht um Dialoge der aktuellen Kunst mit den Expressionisten. Und wir fragen anlässlich der ersten öffentlichen Ausstellung der Nofretete vor 100 Jahren in Berlin, welche Rolle der Verbleib dieser Büste heute in Ägypten spielt. Zuerst aber Richard Wagner. Parsifal, sein letztes Bühnenwerk 1882 in Bayreuth als Bühnenweihfestspiel uraufgeführt und lange nur dort zu sehen. Parsifal hatte am gestrigen Ostersonntag im Staatstheater Nürnberg Premiere als Hörprobe der Gesang der Knappen vom Heiligen Mahl. Generalmusikdirektor Roland Böhr reiht sich bei dem zügig durchs etwa 4,5-stündige Werk lotsenden Dirigenten ein. Inszeniert hat der aus der Hans-Neuenfels-Schule kommende Regisseur David Herrmann. Ein kranker Gralskönig am Vortas, eine Ritterschaft ohne rechte Führung, eine Frauenfigur, Kundry, die immer zeigt, dass Erlösung eine Grundvoraussetzung braucht, nämlich Sündhaftigkeit. Und dann eben der reine Tor Parsifal, der den verloren gegangenen Speer zurückbringt, der dem Erlöser am Kreuz die Wunde schlug. Jörn Florian Fuchs, jetzt live. Schlüssig, dass man diese Oper über Religion an einem Ostersonntag setzt?
Das kann man natürlich schon machen. Es ist ja eigentlich ein Stück auch für den Karfreitag, weil es den berühmten Karfreitagszauber ergibt. Ich habe eigentlich immer auf der anderen Seite so ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu, dass man dieses Stück nun unbedingt zur Osterzeit spielt. Das ist so naheliegend und das könnte man durchaus ja vielleicht auch mal zu Silvester geben als sozusagen Konkurrenz zur Fledermaus, gerade mal anti-mäßig das Ganze machen. Aber gut, viele Häuser machen das, Nürnberg auch. Und um es vorwegzunehmen, die Weihe, die gibt es eher wenig an diesem Abend. Die gibt es eher im ersten Aufzug, wobei man nicht so ganz sicher ist, was bei dieser Gralszeremonie passiert. Da sind die Ritter in roten Strümpfen, Strumpfhosen. Und das ist ein bisschen ironisch, vielleicht gemeint, vielleicht aber doch auch ernst und wirklich einfach als Ausstattungstheater gedacht. Das ist mir nicht so ganz klar. Aber es gibt immerhin dort noch die wirkliche Gralszeremonie, das Weihevolle.
In der Ankündigung heißt es, der Weg des Gottesnarren Parsifal ist der zum Verstehen, Verzichten und Weiterleben, nicht gegen die Natur, sondern mit ihr. Was fällt da dem Regisseur David Herrmann ein?
Das ist eine gute Frage. Also es sind im Grunde drei Teile, die wir erleben. Den ersten Teil, den ersten Aufzug habe ich beschrieben gerade schon. Im zweiten Aufzug sind wir ja in einer Schwarz-Weiß-Landschaft mit Klingsor und den Blumenmädchen. Die sind eher so erdige, Erdreich-Mädchen, alles sehr, sehr düster. Und da kommt eine Sache ins Spiel, eine historische Konnotation, nämlich Hitler hat damals eigentlich sein Lieblingshaus oder eines seiner Lieblingsopernhäuser, nämlich gerade eben Nürnberg, umbauen lassen. Natürlich gab es dann eine Führerloge dort auch. Das Ganze wird hineingeschnitten, auch per Video in diesen zweiten Aufzug. Man könnte vielleicht meinen, dass Parsifal, der am Anfang wirklich dieser Tumbe Tor ist, dass der dann zu so einer Hitlerfigur wird. Das ist aber nicht bis ins Letzte klar und irgendwie ausgedeutet szenisch. Während dann der dritte Aufzug eine Vielheit von Parsifalen bietet, ganz viele Figuren mit Speeren und da könnte man sagen, entweder heißt es, wir alle sind Parsifal oder Parsifal ist die ganze Gralsgesellschaft. Sie merken das schon dran, die Deutungen sind vielschichtig. Also man könnte sagen, es ist ziemlich verworren vom Konzept oder aber es ist ein Angebot einfach zu assoziieren, das wir da bekommen. Da bin ich so mittendrin, also ich bin da nicht ganz sicher.
Jetzt wird natürlich mit der wichtigen Gralsschale Christi Blut aufgefangen. Wie sieht denn in Nürnberg der Gral aus?
Ein Gral in dem Sinne haben wir dann erstmal nicht, beziehungsweise die Gralsritter, sie ernähren sich durch Licht. Sie gehen also unter einen Scheinwerfer, unter ein Licht, das von oben kommt, und ernähren sich davon. Und im dritten Aufzug gibt es dann die Idee, mit Spiegeln zu arbeiten. Ganz viele verschiedene Spiegel, also im Grunde auch eine Art von Lichtnahrung, die sich dann ergibt. Und das ist wohl so ein Hintergrund, dass wir eben verzichten auf den Gral als Gral, sondern dass es eben um Licht geht. Es gibt übrigens auch keine Taube in dem Stück. Darauf verzichtet Hermann auch. Also eher dann letztlich doch eine säkulare Sicht auf das Stück, denke ich.
Bei Wagner gibt es ja nie nur böse und nur gute Figuren. Alles changiert. Macht das, unterstützt dieses Nürnberger Farbspiel diesen Gedanken?
Ja, es changiert. In dem Sinn könnte man schon sagen, indem so viele Zwischenräume eröffnet werden. Aber diese Zwischenräume sind halt sehr, sehr weit und sehr, sehr groß. Und man ist immer am Überlegen, ob es sich lohnt, das zu entschlüsseln oder ob man es einfach auf sich wirken lässt. Wie gesagt, entschlüsseln, da steckt das Wort Schlüssel vielleicht drin. Man könnte auch sagen, so ein bisschen unschlüssig bleibt man zurück. Was aber gar nicht die Musik betrifft. Wir haben es schon gehört und schon gesagt, also es sind zügige Tempo, die der neue GMD Roland Böhr da bietet. Nachfolger übrigens ja von der vielgefeierten Joanna Malwitz. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es ja oft diese Längen gibt und dieses auf der Stelle treten bei diesem Werk. Das ist also musikalisch überhaupt nicht der Fall.
Und die Solisten?
Und es ist insgesamt auch gut besetzt, finde ich. Thaddäus Schlenk hier als Parsifal etwa und auch Jochen Kupfer als den Leidenden am Amfortas. Und Anna Gabler, so eine ja Heroine inzwischen geworden, hatte eine leichtere Stimme. Ich finde, das passt inzwischen ganz gut, wie sie die Kundry interpretiert. Musikalisch ist es auf jeden Fall sehr, sehr gelungen, finde ich.
Jan Florian Fuchs über den neuen Parsifal am Staatstheater Nürnberg. Zur Malerei. Die deutschen Expressionisten mit ihren farbenfrohen, ins Abstrakte abschweifenden Bildern hatten zu Lebzeiten einen schweren Stand. Heute sind sie beim Publikum extrem beliebt. Im sogenannten Blauen Land, kurz vor den Bayerischen Alpen südlich von München, da haben Franz Marc, Wassily Kandinsky und Gabriele Münter gelebt und gemalt. In der dortigen Museumslandschaft gibt es regelmäßig Wechselausstellungen, die sich mit den Expressionisten auseinandersetzen. Im Franz-Marc-Museum in Kochel am See läuft die farbintensive Schau mit anderen Augen. Julian Ignatowitsch war dort.
Eine vierteilige Bilderreihe der zuletzt wiederentdeckten Künstlerin Hilma af Klint steht sinnbildlich für das Prinzip dieser Ausstellung. Zwei Kreise, einer sonnengleich rot, der andere blau mit gelber Umrandung, treten in Kommunikation. Ein kleines, spermiumgleiches Teilchen wandert von einem Kreis zum anderen, dringt schließlich in den blauen Kreis ein. Man denkt natürlich sofort an eine Befruchtung, im biologischen, aber auch im übertragenden Sinn. So hat es die spirituelle Hilma af Klint gemeint, erklärt Museumsdirektorin Katrin Klingsoerle-Roy.
Man muss sehen, dass diese Darstellungen eingeordnet sind in eine sehr große Serie, Parsifal, von Hilma af Klint, wo, wie das in ihrem Werk ja grundsätzlich der Fall ist, unterschiedlichste Ausdrucksmodi durchprobiert werden, der spirituellen Erneuerung.
Zwar keine Erneuerung, aber doch eine Befruchtung zum Werk der deutschen Expressionisten gelingt nun auch in dieser Ausstellung. In vier thematischen Schwerpunkten blicken vier unterschiedliche Kuratorinnen mit anderen Augen, wie es im Ausstellungstitel heißt, auf das Werk von Franz Marc und seinen Mitstreitern. Oft ergänzt durch zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen, manchmal auch, wie im Falle Hilma af Klint, mit einem historischen Querverweis, treten die Bilder in einen Austausch. Der lässt sich im von Julia Voss kuratierten Raum Seelenwanderung dann ebenso deuten. Hilma af Klint war ihrer Zeit genauso voraus wie der bekannte Wassily Kandinsky, der als Spiritist und einer der Wegbereiter der abstrakten Kunst gilt. Genauso wie Hilma af Klint, mit dem Unterschied, dass sie zu Lebzeiten weitgehend unbekannt blieb. Jeder der vier thematischen Räume, die die Sammlungsbestände des Franz-Marc-Museums jetzt kontextualisieren, hat so einen Aha-Moment. Die Modetheoretikerin Barbara Finken stellt in ihrem Raum einerseits die Objektivierung von Frauen in Bildern der Expressionisten heraus, andererseits lenkt sie den Blick auf den androgynen Kleidungsstil der Expressionistin Else Lasker-Schüler, die als Kunstfigur Prinz Yusuf orientalische Hosen anzog.
Paul Poiret, ein Couturier, ein Französischer, hat eben Gewänder entworfen, die genau diesem androgynen Stil entsprechen. Also das zeigt sehr schön, was die Kuratorin dieses Raums, Barbara Finken, ja auch in ihren Büchern sagt, dass eben die Mode immer mit diesen binären Geschlechtszuschreibungen spielt, gespielt hat und auch weiterspielt. Und Elsa Dasker-Schüler hat ja ihren Auftritt als Prinz Yusuf nicht nur in ihrer Kunst zelebriert und in ihrer Poesie, sondern eben auch im Alltag. Die ist ja bei der Rolle geblieben.
Die Künstlerin Karin Kneffel zeigt ihre eigenen Werke von Madonnen, die sie aus dem religiösen Zusammenhang löst und wie normale Frauen in Nahaufnahme porträtiert. Diese aus dem Mutterkontext befreiten Marien wirken neben den klassischen Mutter-Kind-Darstellungen in Kunstwerken von Franz Marc, Max Beckmann oder Wilhelm Lehmbruck eigenständig und emanzipiert. Schließlich widmet sich Museumsdirektorin Katrin Klings-Oleroy in ihrem Raum der Natur und den Pflanzen, im Denken der Expressionisten beseelte Wesen. Das ist nicht weit weg von vielen zeitgenössischen Ansichten, etwa den feuerroten, lebendigen Red Trees von Leiko Ikemura oder dem aus echten Pollenkörnern aufgeschütteten Pollenberg von Wolfgang Leib. Daneben gibt es Schriftsteller Peter Handke als talentierten Zeichner detaillierter Blüten und Früchte zu entdecken. Neue wie alte Positionen kreisen um die gleichen Fragen.
Was ist eigentlich die spezifische Intelligenz der Pflanzen? Haben Pflanzen eine Seele? So habe ich ja mein Essay im Katalog genannt. Haben die eine Seele, ein Empfinden? Auch darüber forscht man.
Museumsdirektorin Katrin Klings-Oleroy wird das Franz-Marc-Museum zum 30. April verlassen. In ihrer Abschlussausstellung gelingt ihr, wie so oft, eine zeitgemäße und frische Präsentation der deutschen Expressionisten mit Brückenschlag zur Gegenwartskunst. Ein Beweis dafür, dass es den einen großen Wurf gar nicht braucht, wenn es viele kleine Entdeckungen zu machen gibt.
Die Schau mit anderen Augen zu sehen im Franz-Marc-Museum in Kochel am See, besprochen von Julian Ignatowitsch. Die Abkürzung Forum DCCA steht, aus dem Englischen ins Deutsche übertragen, für das Forum Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst. Dem begegnet man zunächst einmal als Internetportal, herausgegeben von der Amadeo-Antonio-Stiftung als Trägerverein, mit Hinweisen auf Diskussionsforen, Beratungs- und Kulturarbeit auch in den ostdeutschen Bundesländern. Gründer und Redaktionsmitglied ist der Foto- und Videokünstler Leon Kahane. Kurz vor der Sendung habe ich mit Leon Kahane mich verabredet für unsere Gesprächsreihe über Kultur- und Demokratiearbeit. Die geht der Fragestellung nach, ob Kultur der Gesellschaft helfen kann und wenn ja, wie. Ich habe Leon Kahane nach dem gerade laufenden Rechercheprojekt des Forums DCCA gefragt. Es läuft im Auftrag der Bundeskulturstiftung. Es ist ein Rechercheprojekt mit dem Titel Projektion auf den Osten. Meine erste Frage war, was der Titel meint.
Bei der Projektion auf den Osten geht es, wie Projektion schon sagt, nicht nämlich um das Konkrete, zum Beispiel Ostdeutsche oder Osteuropäische. Es geht auch nicht nur um den Osten als eine geografische Größe, sondern es geht vor allem darum, was oft auch aus dem Westen heraus artikuliert oder wahrgenommen der Osten an Attraktivität darstellt, wenn wir über die aktuellen politischen Debatten reden, die ja oft auch auf Ebene von, heute reden viele von Kulturkämpfen, geführt werden. Und an dieser Stelle setzt dieser Titel an.
Wenn man recherchiert bei Ihnen, stößt man auf ein Foto bei diesem Rechercheprojekt Projektion auf den Osten. Und das zeigt ein MS-Völkerfreundschaftsschiff, also ein DDR-Urlauberschiff im Hafen von Dubrovnik, Jugoslawien, 1960er Jahre. Und mir kam so die Assoziation zu der Rolle des Panzerkreuzers Aurora für die Oktoberrevolution, also auch ein Schiff. Und da geht es ja auch um die Morgenröte. Das ist aber wieder zu geografisch gedacht.
Naja, es ist natürlich ein symbolisches Bild, denn es ist ein gesunkenes Schiff. Hier geht es also auch um gescheiterte Utopien, die vor allem in der Form konkreter politischer Utopien gescheitert sind. Und dann sind wir wieder bei der Projektion, nämlich bei der Frage, was ist denn noch übrig von diesen Utopien? Was haben die für ein Erbe? Und wenn wir dann über jetzt mal das, was am nächsten an jetzt uns dran ist im deutschen Kontext, über Ostdeutschland reden, dann sehen wir, dass dieses Erbe, das ostdeutsche Erbe nämlich, sich vor allem durchsetzt in Ideologiefragen. Und das hat dann zu tun mit der DDR-Aufarbeitungsgeschichte, mit dem Umgang mit der NS-Geschichte auch und wie man versucht hat, aus der eigenen Geschichte eben diese Utopie zu entwerfen und die Gründe dafür, warum sie dann gescheitert ist. Und das ist eigentlich ein ganz zentraler Aspekt für die Projektion auf den Osten, nämlich das, was eigentlich noch übrig ist oder was neu entworfen wird aus einer gescheiterten Utopie.
Hat das damit auch zu tun, dass man sich gerade auch in der Systemkonkurrenz mit Westdeutschland als der antifaschistische Staat damit auch das bessere Deutschland definiert hat?
So wird das oft wahrgenommen. Genau, das kann man so sagen. Also, dass man eben heute sich aufhängt an dem Mythos der DDR und gar nicht mehr darüber nachdenkt, was eigentlich die Bedingung für diesen Mythos war. Nämlich, dass ein Staat sich einfach quasi über Nacht zu einem antifaschistischen Staat erklärt. Und das hat natürlich Konsequenz, dass man faktisch gar keine Aufarbeitung mehr braucht, sondern tatsächlich könnte man dann behaupten, Antifaschisten waren ja Teile der ersten Opfer des Nationalsozialismus, also sind wir eigentlich auch Opfer. Und hier entwickelt sich eine Opfergeschichte und eine Opfernarration, die letztlich die konkrete Aufarbeitung verdrängt hat. Und das hat Spuren hinterlassen. Das hat zum Beispiel auch noch einen anderen interessanten Effekt mit sich gebracht, nämlich, dass die DDR als antifaschistischer Staat plötzlich Teil eines Systems war, in einer Systemkonkurrenz, wie Sie richtig sagen, in der der Klassenfeind der Westen war. Und wenn man dann sagt, wir sind jetzt Antifaschisten und grenzen uns damit auch gegen die Geschichte unserer eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit ab, dann kann man ja nicht darüber reden, dass der Nationalsozialismus ganz starke anti-westliche und antimoderne Elemente hatte, die alle zum Antisemitismus auch dazugehörten. Das heißt, man hat eigentlich auch den Nationalsozialismus ideologisch in sein Gegenteil verkehren müssen. Und mit all diesen Aspekten haben wir heute noch zu ringen. Und das sehen wir eben in den aktuellen politischen, in der aktuellen politischen Lage ganz deutlich.
Jetzt sind Sie, HK Hane, Foto- und Videokünstler. Wie wird aus dieser Erkenntnis, die Sie sich da erarbeitet haben, Kunst?
Ja, das ist eine gute Frage. Da es gibt verschiedene Art und Möglichkeiten, wie ich für mich persönlich gefunden habe, um damit umzugehen. Teilweise, indem ich mich mit der Biografie meiner Familie, mit den Biografien meiner Familie auseinandersetze und auch natürlich mit der Sprache und den Bildern, die die Mythenbildung der DDR entwickelt hat, im sozialistischen Realismus, wie die Utopien beschrieben wurden und was das mit der tatsächlichen Lage auch im Ostdeutschland oder in der DDR korrespondiert. Das ist jetzt meine persönliche, sagen wir mal, meine künstlerische Arbeit. Und in diesem Forum versuchen wir natürlich sehr viel mehr auch noch offene Veranstaltungen, diskursive Formate zu entwickeln, essayistische Filme zu produzieren. Das geht natürlich in eine ähnliche Richtung, aber auf diese Art und Weise kann man nochmal anders auch, sagen wir mal, ein bisschen eine eigene Form der Aufarbeitungsarbeit entwickeln.
Ist es denn so, dass Sie auch, weil es ein Rechercheprojekt ist, erstmal auch reisen können? Sie brauchen vermutlich auch ähnlich denkende Künstler im Austausch. Suchen Sie die auf im Osten Europas?
Also ja, das ist, was wir tun. Wir suchen es aber diese Sache mit den ähnlich denkenden Künstlern. Das ist natürlich schwierig. Man kann eigentlich so kein Rechercheprojekt machen. Man muss sich mit Leuten auseinandersetzen. Also es gibt natürlich jetzt bestimmte, sucht natürlich Leuten, die offen sind für diese These. Aber man muss sich schon darauf einlassen, dass andere Menschen auch zu anderen Erkenntnissen kommen, vor allem Künstlerinnen und Künstler. Und das tun wir auch, aber wir versuchen Leute auch mit dem, was wir dort beschreiben als These in unserem Projekt zu konfrontieren und schauen dann, wie sie darauf reagieren. Zum Beispiel, was hat dieser besagte Osten als eben nicht nur etwas Politisches, sondern auch als etwas Ästhetisches hinterlassen? Und das ist natürlich für Künstler interessant. Was hat er für ästhetische Spuren hinterlassen? Und wie wird auf die immer wieder heutzutage zurückgegriffen? vielleicht auch in einer Form der Negation oder Abgrenzung von dem, was der Westen hinterlassen hat. Ganz einfach gesagt, zum Beispiel das Gegenständliche und das Abstrakte. Wie verhält sich das miteinander? Und ich glaube einfach, dass in der aktuellen, sich doch etwas zuspitzenden politischen Lage sich das verdeutlicht, dass man das wirklich zusammenführen kann. Und da kann man eine ganze Menge daraus lernen.
Wenn Ihr Projekt ein Ende gefunden hat, werden Sie etwas ausstellen?
Ja, also die Idee ist, dass es zum Ende 2025 eine Ausstellung im Neuenbündner Kunstverein in Berlin geben wird. Eventuell suchen wir auch noch nach internationalen Partnern. Das ist alles noch nicht ganz so spruchreif. Aber wir haben glücklicherweise die Möglichkeit bekommen, von der Kulturstiftung des Bundes eine umfangreiche Recherchephase finanziert zu bekommen. Und dann wird sich alles Weitere nach dieser Recherchephase ergeben. Aber das ist im Prinzip das Ziel, eine Ausstellung, ein Katalog. Ja, also wir arbeiten nicht nur mit Künstlerinnen und Künstlern, da sind auch wissenschaftliche Positionen dabei. Und wir hoffen, dass das dann sich zusammenfügt zu einem Querschnitt an Eindrücken, Positionen und Überlegungen zu der Frage, wie die Projektion auf den Osten die aktuellen Debatten gestaltet und was die Projektion auf den Osten letztlich sein kann, konkret, abgesehen von dem, was wir uns darunter vorstellen.
Der Künstler Leon Kahane vom Rechercheprojekt Projektionen auf den Osten in unserer Reihe Kultur- und Demokratiearbeit. Heute, vor 100 Jahren, ist die bunte Büste der Königin Nofretete erstmals in einem musealen Rahmen einem größeren Publikum präsentiert worden. Und zwar in der Dauerausstellung der Ägyptischen Sammlung im Neuen Museum in Berlin. Seit 2009 steht sie wieder dort. Die Büste war 1912 im Rahmen einer von Ägypten genehmigten wissenschaftlichen Ausgrabung gefunden worden und bei der Fundteilung, was damals so üblich war, der deutschen Seite zugesprochen und ein Jahr später nach Berlin transportiert worden. Dass sie hier rechtmäßig steht, davon ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz überzeugt. Auch wenn es keinen offiziellen Rückforderungsanspruch gibt in Ägypten, geht es emotional zu, wenn es um die Büste der Echnaton-Gemahlin geht, besonders wenn man sich dem damaligen Fundort der Nofretete-Ausgrabung nähert. Tino Spanhel, ARD-Korrespondent in Kairo, ist hingefahren.
Nahe der Ausgrabungsstelle von Tell el-Amarna, dort wo Ludwig Borchardt 1912 die Büste der Nofretete entdeckt hat, liegt die Provinzhauptstadt Minya. Am Ufer des Nils leben hier etwa 250.000 Menschen. Auch wenn die Region hauptsächlich von Landwirtschaft geprägt ist, gibt es hier in Minya eine Universität und mehrere Museen. Nofretete ist überall im Ort abgebildet, auf Plakaten, als Statue und auf einem großen Bogen am Ortseingang. Sie sei der Stolz der Stadt, erzählt eine Frau.
Hier ist ihr Zuhause, hier ist ihre Heimat. Die Deutschen haben sie in eine fremde Umgebung gebracht. Aber sie sollte nicht in einer modernen Großstadt stehen. Nofretete sollte hier bei uns in der Wüste stehen.
Während des Interviews wird sie von anderen Passanten umringt. Auch sie wollen die Büste der Nofretete zurück in Ägypten.
Sie gehört uns und nicht Ihnen. Ich würde mir wünschen, dass die Deutschen hierher zu uns kommen, um sich die Büste anzugucken.
Wenn sie hier stehen würde, würde das den Tourismus auf jeden Fall ankurbeln. Sie ist eine altägyptische Statue, sie gehört einfach hierher.
Nur ein älterer Herr ist anderer Meinung. Wenn es nach ihm gehe, dann solle die Büste am besten in Berlin bleiben.
Ich bin froh, dass die Büste im Berliner Museum steht. Es ist einfach besser für einen so wertvollen Gegenstand. Die Verantwortlichen dort kümmern sich einfach besser darum, als man es hier tut.
Tausende Kilometer entfernt thront die Büste der Nofretete im Neuen Museum in Berlin. Auf einem steinernen Sockel, gut geschützt hinter Sicherheitsglas. Ihr Wert wird auf rund 400 bis sogar 500 Millionen US-Dollar geschätzt. Dorthin nach Berlin ist die 18-jährige Ägypterin Nicole Riad gereist, extra um sich die Büste der Nofretete anzuschauen. Zusammen mit ihrer Tante lief sie durch die Ausstellung und sei begeistert gewesen vom Anblick der Nofretete, berichtet Nicole.
When I saw Nefertiti's bust, the way they had it presented, the way it was just in a room by itself, obviously it was great seeing it.
Aber es hätte sie auch frustriert, sie dort in Berlin zu sehen und nicht in Ägypten.
And I as an Egyptian had to go pay to see my own country's artifacts. That felt like a slap in the face. It was very frustrating.
Und wie ein Schlag ins Gesicht sei es gewesen, so Nicole Riad, dass sie als Ägypterin hierher reisen und bezahlen musste, um Objekte aus ihrer eigenen Geschichte anzugucken. Monika Hanna, Professorin am Archäologischen Institut der Ägyptischen Universität Aswan, hat sich lange mit den Umständen des Funds beschäftigt. Für sie sind Objekte wie die Büste der Nofretete Teil der ägyptischen Geschichte. Und die Archäologin ist überzeugt, dass Ägypterinnen und Ägypter selbst über ihre Geschichte und Kultur bestimmen sollten.
And I think what Egyptians want is their agency back. Their agency to produce knowledge about their past. And that might include some of the objects.
Museen müssten ein alternatives Geschäftsmodell finden, meint die ägyptische Wissenschaftlerin. Ein Konzept, das ihnen Geld einbringt und ins 21. Jahrhundert passt.
Are they still cabinets of curiosities holding stolen objects from other cultures? Or are they promoting cultural equality and inclusivity?
Museen in Europa müssten sich laut der Wissenschaftlerin die Frage stellen, ob sie auch in Zukunft noch ein Kabinett der Kuriositäten bleiben wollen, vollgestopft mit gestohlenen Objekten. Offiziell hält sich die ägyptische Politik derzeit allerdings zurück mit Rückgabeforderungen. Und selbst wenn es sich viele Menschen in Ägypten anders wünschen, die Büste der Nofretete wird wohl erst einmal auf ihrem Sockel in Berlin bleiben.
Thilo Spanheel über den ägyptischen Blick auf die Nofretete. Neues vom Schweinfutter Grün in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Im 19. Jahrhundert war das arsenhaltige, giftige Grün eine Trendfarbe auch in der Buchherstellung. Wir heute diskutieren darüber, wie man mit möglicherweise belasteten Büchern in Archiven umgeht. Auch bei Kultur heute haben wir ja mehrfach schon darüber gesprochen. Die Uni Bielefeld hatte ja Anfang Februar als erste vorsichtshalber Bücher aus dem 19. Jahrhundert gesperrt. Vom Deutschen Bibliotheksverband kommt jetzt eine Art Entwarnung. Nach ersten Untersuchungen konnte bei sachgerechtem Gebrauch bisher weder für Nutzende noch für Mitarbeitende in den Bibliotheken eine höhere Belastung festgestellt werden, heißt es in einer Stellungnahme. Der Vize-Bundesvorsitzende des Verbands, Reinhard Altenhöhner, präzisiert, ein solches Buch abzulecken ist sicherlich keine gute Idee, aber das tut ja auch niemand. Wer sich dagegen an klar kommunizierte Regeln des Kontaktmeidens halte, könne weitgehend ungefährdet mit den historischen Beständen arbeiten, so Altenhöhner. Die diesjährige Eurovision ist in Hannover zu Ende gegangen, der größte Tanz- und Gesangswettbewerb für jüdische Kinder und Jugendliche in Europa. In der aktuellen Situation war sie natürlich nicht nur ein musikalisches Ereignis, sondern laut Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, ein kraftvolles Zeichen an die Kinder und Jugendlichen, dass sie nicht allein seien. Bei der Eröffnung hatte Schuster den Zuschauern zugerufen, wir werden uns vom Terror nicht einschüchtern lassen. Gewonnen hat den Wettbewerb, der an den Eurovision Song Contest angelehnt ist, das Jugendzentrum Halef aus Stuttgart. Die Eurovision wird seit über 10 Jahren vom Zentralrat der Juden ausgerichtet und ist in eine mehrtägige religiöse Jugendbegegnung eingebettet. Die ruandische Autorin Scholastique Mukasonga ist 30 Jahre nach dem Genozid in ihrem Heimatland stolz darauf, Ruanderin zu sein. Sie lobte in einem Gespräch mit dem evangelischen Pressedienst die Versöhnungsarbeit in Ruanda. Mukasonga verlor ihre Familie im Völkermord, der am 7. April 1994 begann und lebt heute in Frankreich. Sie sagte, die traditionellen Dorfgerichte hätten maßgeblich zu Frieden und Sicherheit beigetragen. Sie hätten dem Volk eine Stimme gegeben, und zwar sowohl den Opfern als auch den Mördern. Der Saxophonist Casey Benjamin, ein Teil der Band Robert Glasper Experiment, ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Auf dem Album Black Radio hatte die Band 2012 erfolgreich Jazz, Hip-Hop, Soul, R&B und Funk gemischt. Der Rolling Stone nannte es damals eine Blaupause für die Zukunft. Das Album brachte den 4 Musikern einen Grammy ein. Casey Benjamin wurde 1978 in New York geboren und spielte Saxophon, seit er 8 Jahre alt war. An der New York School for Jazz und Contemporary Music traf er schließlich den späteren Bandgründer. Benjamin arbeitete auch mit vielen Jazz-, R&B- und Rap-Größen zusammen, wie Roy Hargrove, Betty Carter, Beyoncé, Mary J. Blige und Kendrick Lamar.
Nach uns die Information am Abend, heute mit Tobias Oehlmeier. Themen: Änderungen bei uns zum 1. April und die Kommunalwahlen in der Türkei. Danke fürs Zuhören hier sagt Henning Hubert.